Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk, das Fachmagazin rund um Wissenschaft, Forschung und Medizin. In der Sendung vom 12. Februar sprachen wir über die Protokolle der Ständigen Impfkommission STIKO, die die nationalen Impfempfehlungen für Deutschland entwickelt, aus den Jahren 2020 bis 2025 und ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder ab 6 Monaten, die gewisse Voraussetzungen erfüllen. Im Gespräch mit dem Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin im Ruhestand, Dr. Albrecht Jahn, der die STIKO-Protokolle minutiös analysiert hat, erwähnte er, dass die STIKO die mRNA-Impfungen auch für Schwangere empfiehlt. Das fanden wir bei Mensch und Medizin ebenso spannend, weil es Hinweise darauf gibt, dass das Ungeborene dadurch gefährdet sein könnte. Als Kinderarzt hat sich Dr. Albrecht Jahn bereits seit Beginn der sogenannten Pandemie intensiv damit beschäftigt. Darum sprechen wir heute mit ihm ganz explizit dazu. Willkommen zurück bei Mensch und Medizin, Herr Dr. Jahn.
Ja, guten Tag, Frau Ziegerli. Ich freue mich auf das Interview.
Herr Jahn, wann und mit welchen Ergebnissen war das Thema Impfung von Schwangeren mit den Covid-19-Präparaten behandelt worden bei der STIKO?
Das Spannende ist, wenn man die STIKO-Protokolle durchguckt, ist, dass zu diesem Thema in keinem Protokoll mehr erwähnt wird als in dem 99. Sitzungsprotokoll. Da gibt es also folgende Passage und die möchte ich mal zitieren. Die nächste STIKO-Empfehlung ist für Januar 2022 geplant. Für diese Ausgabe ist ein neues Kapitel zum Thema Impfen zum Schutz der reproduktiven Gesundheit bei Kinderwunsch und während der Schwangerschaft geplant. Das ist das Einzige, was sie in den STIKO-Protokollen findet. Sonst findet sich zur Schwangerenimpfung nichts. Und dieser Plan, ein neues Kapitel zu Schutz der reproduktiven Gesundheit bei Kinderwünschen während der Schwangerschaft einzuführen, wurde einstimmig angenommen und eine AG-Covid-19-Impfung für Schwangere gebildet. In keinem der Interviews ist über die Arbeit dieser Covid-19-Impfung für Schwangere in den Protokollen der STIKO berichtet.
Bis dahin gab es ja keine Impfempfehlung für Schwangere. Was war denn die Begründung der STIKO für diese Impfempfehlung?
Wir haben im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes Anfragen an die STIKO gemacht und an das Robert-Koch-Institut, was für Arbeiten vorlagen für diese Empfehlung. Und das Schlimme daran ist, dass der STIKO und dem Robert-Koch-Institut zu dem damaligen Zeitpunkt nur Modellrechnungen vorlagen und sie sind davon ausgegangen, dass die Schwangerschaft als solches ein Risiko ist und behandeln die Schwangeren wie Risikopatienten und haben empfohlen, Schwangerschaft als Risiko im Zweifelsfall zu impfen. Dabei wurde völlig außer Acht gelassen, ob das stimmt oder ob Nebenwirkungen bestehen. Und einfach in der Abwägung zwischen Vorteile durch die Impfung und Nachteile durch Nebenwirkungen, weil man die Nebenwirkungen nicht beachtete, entstand die Entscheidung, für die Schwangeren die Impfung zu empfehlen. Es gibt dazu keine wirklich wissenschaftlichen Arbeiten.
Sie haben von Modellrechnungen gesprochen. Registerdaten waren das. Welche Qualität hatten denn die?
Die sind selbst bewertet von dem Robert-Koch-Institut als eine niedere Grade-Einteilung. Also Arbeiten, die eigentlich Modellrechnungen oder viel zu kleinere Stichproben haben, um wirklich eine Aussage zu machen. Und diese Einteilung hat das Robert-Koch-Institut selbst gemacht. Und diese Arbeiten liegen uns vor. Keine dieser Arbeiten rechtfertigt eine Impfung von Schwangeren.
Diese Datenlage fehlte also für die STIKO-Empfehlung für Schwangere. Waren denn die Schwangeren in den Zulassungsstudien zu diesen Impfpräparaten eingeschlossen?
Da wissen wir, seit die Pfizer-Paper in den USA herausgeklagt wurden und Naomi Wolf da eine ausführliche Information uns gegeben hatten, dass sehr wohl bei Pfizer an diesem Impfstoff geforscht wurde und auch eine Gruppe mit Schwangeren gebildet wurden, die zur Hälfte geimpft und zur Hälfte nicht geimpft wurden. Aber da die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprach, nämlich sehr schlecht waren, hat man diese Untersuchung entblindet und hat diese Untersuchung nicht fortgeführt. Also wir wissen, dass Pfizer daran untersucht hat, das gehört auch zu jeder Impfstoffzulassung dazu, dass man die reproduktive Gesundheit mit untersucht. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, das wurde aber abgebrochen, weil die Pandemie ja so fürchterlich war und man nicht mehr vertreten konnte, Frauen nicht zu impfen.
Warum sehen Sie die Impfempfehlung für Schwangere als besonders problematisch?
Dazu möchte ich einfach nochmal eine ganz einfache Überlegung machen. Und zwar, der mRNA-Impfstoff ist ja so gestaltet, dass er alle Schranken durchbricht. Wir wissen, dass in diese Mikrofette eingelagert die RNA in die Zelle eindringen kann durch die Zellwand. Wir wissen, dass der Impfstoff in das Gehirn eindringen kann durch die Blut-Hirn-Schranke. Es hat sich gezeigt, dass der Impfstoff in aktiver Form in der Muttermilch nachweisbar ist. Und jetzt ist die Frage, geht dieser Impfstoff durch die Plazenta-Schranke, ja oder nein? Und diese Frage müssen wir eindeutig mit Ja beantworten. Es gibt dazu eine Arbeit aus dem Jahre 2024 und es gibt neue und ältere Untersuchungen aus Tierversuchen, die eindeutig zeigen, dass der aktive Impfstoff sich im Föten sogar anreichert.
Was bedeutet das für das ungeborene Leben?
Wir haben ja in der Entwicklung des Embryo-Föten zum Baby im Mutterleib verschiedenste Stufen. Wir wissen zum Beispiel, wenn diese Impfung sehr früh gegeben wird, also in der Phase, wo sich das Ei einnistet, da führt es in einer ganz hohen Anzahl der Fälle zu einem direkten Abgang. Also es kommt gar nicht zu einer Schwangerschaft. Letztlich wurde dann deshalb auch die Impfung bei Schwangeren nicht im ersten Trimenon, also in den ersten 3 Monaten, empfohlen. Wenn es später gegeben wird, wir wissen schlicht nicht, was es macht. Wir wissen nur, dass dieses mRNA in dem Uterus auf ein sich entwickeltes Baby trifft und je nachdem, in welchem Monat man impft, ist die Immunitätslage und auch die Möglichkeit zum Beispiel der Spikebildung, Allergisierung, das alles ist unbekannt. Darüber liegt uns nichts vor. Wir wissen nur, dass wir in Deutschland alleine in den Jahren 20 und 21 600.000 Schwangere einfach geimpft haben auf Empfehlung der STIKO.
Wie bewerten Sie denn nun diese immer noch aktuelle Impfempfehlung für Schwangere ab dem 2. Trimenon?
Eigentlich müssten wir aus Contagan und der Contagan-Krise gelernt haben. Auch dort wurde ein Medikament in dem Fall gegeben, das durch die Plazentaschranke das werdende Leben erreicht. Und es hat 5 Jahre gedauert bei Contagan, bis überhaupt ein Zusammenhang zwischen den Skelettmissbildungen, die aufgetreten sind, und dem Contagan entstanden ist. Die Pharmaindustrie hat alles getan, das zu verschleiern. Und nach 5 Jahren wurde dieses Medikament vom Markt genommen. Wir haben jetzt seit 5 Jahren Schwangerenimpfungen mit mRNA. Und es ist an der Zeit, dass wir das realisieren, was da geschehen ist. Es ist ja nicht nur in Deutschland passiert, sondern weltweit. Die WHO hat diese Empfehlung für alle Länder herausgegeben und in anderen Ländern gibt es die gleiche Konstruktion. Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut. Robert-Koch-Institut ist für die Seuchenhygiene zuständig, das Paul-Ehrlich-Institut für die Impfstoffzulassung. Und dazwischen gibt es dann eine STIKO, die von den weisungsgebundenen Institutionen beraten wird. Und das haben wir in Deutschland. Und man muss sagen, dass wir es hier mit dem größten Verbrechen, das, glaube ich, die Menschheit sich jemals geleistet hat, zu tun hat.
Können Sie einschätzen, inwiefern ungeborene Kinder von medizinischen Problematiken betroffen waren in den letzten Jahren und immer noch sind, wenn schwangere oder stillende Mütter geimpft werden?
Wenn man nicht hinguckt, sieht man das nicht. Also ich habe mit vielen Kinderärzten gesprochen und habe gefragt, seht ihr etwas? Und die Antwort, nein, wir sehen nichts. Also man muss sagen, es ist nicht so deutlich, die Krankheiten, dass ein Kinderarzt das sehen muss. Aber wir haben aus Amerika, die sind da ein Stück weiter. Dort gibt es sehr wohl Forschung dazu. Und ich beziehe mich hier auf den Dr. Torp, der als Gynäkologe und Wissenschaftler einfach die Statistik der VAERS, heißt das, das ist Vaccine Adverse Reporting System, ausgewertet hat. Also das war jetzt die offizielle Meldestelle für Nebenwirkungen. und fand, dass statistisch signifikant folgende Krankheitsbilder bei transfizierten Babys, also Babys, die im Mutterleib den Impfstoff erhielten, auftraten. Und zwar erstens Aborte und Fehlgeburten traten signifikant häufiger auf nach der Impfung. Chromosomale Anomalien traten auf, Skelettdeformitäten, fetales zystisches Hygrom, dann fetale Herzkrankheiten, Herzstillstand, Arrhythmien, Frühgeburt, Mangelgeburt, Totgeburt, störende Immunität und Allergien. Weiterhin fanden sich häufig bei Frauen Menstruationsstörungen, Plazentaveränderungen und Präeklampsie in der Schwangerschaft. Also wir haben eine Vielzahl von Erkrankungen, die auftreten, entsprechend auch der Vielzahl der Post-Vac-Erkrankungen. Und man muss sagen, das, was dort auftritt, spiegelt auch die Krankheiten wider, die wir nach der Impfung im Erwachsenenalter sehen.
Sind das gesicherte Erkenntnisse und eindeutig auf die Impfpräparate zurückzuführen?
Jetzt kommen wir zu einem großen Problem in unserer Gesellschaft, nämlich was ist gesichert? Das Problem ist, dass die Medizin selbst keine Wissenschaft ist. Und viele Wahrheiten, die wissenschaftlich in der Medizin belegt wurden, sind bereits nach 5 Jahren überholt. Bedingt durch die Finanzierung von medizinischen Forschungsvorhaben an den Universitäten bedeutet Follow the Science entspricht Follow the Money. Das heißt, es wird ganz, ganz viel geforscht in der Richtung, diese Impfung ist großartig, wir haben nur Erfolge, es hat die Menschheit vor dieser schweren Pandemie gerettet. Und es ist total schwer, wissenschaftlich zu argumentieren, insbesondere da diese Arbeiten weltweit letztlich durch die WHO mit gefördert und gestützt werden. Also wir befinden uns in einem weltweiten Geflecht von Wissenschaftlichkeit, gegen die es sehr schwer ist, anzuargumentieren.
Wie geht nun die Forschung in Ihrem Fachgebiet weiter in der nächsten Zeit?
Meine Arbeitsgruppe, wir haben uns ein Gebiet ausgesucht, wo wir nicht mit der STIKO diskutieren müssen, sondern wo nur die Frage gestellt wird, geht Messenger-RNA durch die Plazenta durch, ja oder nein? Mit dieser Frage sind wir mit der STIKO, dem Robert-Koch-Institut und jetzt auch dem Paul-Ehrlich-Institut in Kontakt und wir akzeptieren nur eine Antwort darauf, nämlich ein Ja oder ein Nein. Oder wenn weder Ja noch Nein, dann sagen wir, dann möchten wir die Arbeiten sehen, die die Ungefährlichkeit der Impfung in der Schwangerschaft beweist. Also wir beschränken uns auf einen kleinen Bereich, um in Diskussion mit der STIKO an dem Punkt zu zeigen, dass die STIKO nicht entsprechend ihren Standard Operating Procedures, also den SOPs, gefolgt ist, sondern sich auf alte Literatur und Modellrechnungen aus dem Jahre 21 bezieht. Wir wissen, dass keine neue Literatur zu diesem Thema vorliegt. Und wir wissen auch, dass einfach diese Frage die STIKO nicht beantworten kann, außer mit Ja.
Der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin im Ruhestand, Dr. Albrecht Jahn, über die MOD-RNA-Impfungen für schwangere und stillende Mütter. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Jahn.
Ja, vielen Dank auch für das Interview.